Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt live mit Nemo aus der Schweiz. Nemo, hallo, schön, dass du hier bist.
Hallo.
Wir haben dich in unsere goldene Mitte genommen und wir haben gerade sozusagen backstage angefangen, darüber zu sprechen, wie anstrengend dein Partywochenende in Madrid war. Vielleicht willst du dazu noch ein, zwei Sätze sagen.
Es war großartig. Ich weiß noch so am Abend irgendwie, die Shows haben angefangen und ich war irgendwie so weiß nicht, um 12:30 oder so eingeplant. Und dann kam so um 11 hat es irgendwie angefangen und da kamen so die ersten Artists zurück und sie so, ich habe gemerkt, wie so, sobald sie die Show gespielt haben, waren sie so tiefenentspannt und waren so ready to party. Und ich war so, oh nein, ich will auch schon, was ihr habt. Und dann nach meiner Show irgendwie um 12:30 bin ich ab der Bühne gekommen. Zuerst noch so ein bisschen so, immer wenn ich von der Bühne komme, ist so ein bisschen, fühlt man sich auch gerade mal so ein bisschen leer, weil man so alles gegeben hat. Und dann irgendwie 10, 15 Minuten ein bisschen gebraucht und dann wusste ich, okay, jetzt kann ich einfach genießen. Und dann war es unglaublich schön. Also es war so schön, mit allen irgendwie zu reden und zu tanzen und die Stimmung war mega schön. Und ich habe dann ein bisschen auf den Schlaf verzichtet und hole den jetzt die letzten 2 Tage ein bisschen nach. Und das ist völlig okay so.
Ja, und sorry, ich bin jetzt einfach so eingestiegen, ne, ohne große Ankündigung, Peter. Aber ich sage einfach nochmal Hallo in die Runde an alle, die jetzt schon zugucken und an alle, die fleißig Kommentare schreiben.
Product Placement.
Ja, und natürlich auch Akathis, die nämlich immer unsere Streams unterstützen. Vielen Dank dafür. So, Peter, und aber ohne viel weiteres, dich habe ich auch hier mit der großen Runde begrüßt, würde ich direkt an dich für die erste, nächste Frage geben.
Ja, zunächst mal, Nemo, speziell für dich habe ich Glücksherzen ausgesucht.
Danke, danke, I appreciate it.
Und Benny, bevor ich die erste Frage stelle, du bist an einem ungewöhnlichen Ort und du schallst auch ein bisschen, was nicht schlimm ist, aber was halt besonders ist im Vergleich zu anderen Leistungen. Du solltest kurz sagen, trotz der knappen Zeit, wo du gerade bist und warum das so ist.
Ja, aber wirklich ganz knapp. Ich bin nämlich hier gerade im Foyer des Filmgymnasiums Babelsberg, in dem, wo gerade unsere ESC-Kompakt-Reaction-Videos gedreht werden, unter anderem hier. Und ja, ich bin hier gestrandet, weil ich tatsächlich meine Regionalbahn zurück nach Berlin verpasst habe. Und ja, jetzt sitze ich hier in Potsdam fest und wurde aber zum Glück wieder reingelassen. Es sind ja Osterferien und jetzt sitze ich hier im Foyer und genau, mache den Stream von hier aus. Deswegen auch vielen Dank mal wieder an Daniel, der uns mit den Reactions unterstützt und B, mich mir jetzt aber auch hier Obdach gegeben hat heute. Genau.
Damit hast du auch gleich viele Fragen beantwortet, die in den Kommentaren kamen, warum du so dumpf klingst. Das ist halt, Benni ist halt zurück aufs Gymnasium. Ne?
Ja.
Nemo, du hast gerade schon angefangen. Bist du eigentlich jetzt in Berlin?
Ich bin jetzt in Berlin, genau. Ich gehe morgen früh morgens wieder los in die Schweiz. Genau.
Ah, dann seid ihr also im Moment gar nicht so weit auseinander, ihr beiden. Ja, also luftlinientechnisch. Nemo, du hast gerade schon angefangen, von Madrid zu erzählen. Ja. Hast du denn auch mitgekriegt, dass dieses Wochenende für dich ein ganz besonderes war, weil dein Auftritt dazu geführt hat, dass du an die Spitze der Wettquoten gestürmt bist? Hast du das mitgekriegt und
Das habe ich effektiv mitgekriegt. Es war sehr schwierig, das nicht mitzukriegen, weil es mir jede Person auf der ganzen Welt gefühlt gesagt hat. Hey, das ist ja irgendwie unglaublich und unvorstellbar. Ich finde aber gerade im Moment ist es mega schön, weil mein Team ist mega gut mit all dem umzugehen und sie haben schon früh gesagt so, hey, diese Wetten und so, mach dir da keinen zu großen Kopf, weißt du, die gehen hoch und runter und that's how it is and how it goes. Versuch dich einfach auf das zu konzentrieren, was du wirklich bewirken kannst, so Staging, deine Stimme, den Auftritt, irgendwie alles, was in deiner Macht liegt. Sorry, ich muss kurz niesen, glaube ich. Okay, nein, doch nicht. Ach, Heuschnupfen.
Aber anyway. Ich habe noch eine Kollegin nebenan im Büro, die schnieft auch den ganzen Tag.
Oder? Ja, es ist gerade crazy times. Aber auf jeden Fall hilft mir das irgendwie voll, das auch irgendwie die Freude davon mitzunehmen, aber auch jetzt nicht irgendwie den Druck so fest zu spüren durch das. Ich glaube, es ist ein mega toller Motivator und irgendwie einfach, es gibt mir mega viel Freude und ich freue mich jetzt auch nächste Woche nach Stockholm zu gehen und einfach richtig reinzuhauen bei den Proben und einfach richtig in die Welt des Stagings eintauchen zu dürfen. Und es ist unglaublich. Voll.
Ich finde es super, dass die Wettboten jüngst zu diesem Termin so aussehen, wie sie aussehen und dass pünktlich zu unserem Gespräch du an der Spitze der Wettquoten stehst. Das hat ja auch was Dramaturgisches. Ich habe mich gerade noch mal ein bisschen vorbereitet und ein 6 Jahre altes Video angesehen. Okay. Von deinem größten Hit, wenn ich das richtig gelesen habe, Du. Mm. Ja. Auf Schweizerdeutsch, hat mich sehr gefreut. Ich habe mal in der Schweiz gearbeitet, die Sprache hören. Ja. Und da habe ich gesehen, dazu komme ich dann später nochmal, da kommt ja ein ABBA-VHS-Kassette vor, ja, in dem Video. Da reden wir später drüber, aber ich habe den Einstieg gegeben, ganz naiv zu fragen, für Leute, die dich noch nicht kennen, wird ja ein paar geben. Wie würdest du deinen Lebensweg beschreiben? Eine Station habe ich ja genannt, einen großen Hit Du. Also was würdest du Leuten erzählen, die dich noch nicht so gut kennen?
Boah, das ist immer schwierig, das irgendwie so ein paar Sätze. Ich glaube, wir sind alle so vielschichtige Menschen und ich glaube, es ist schwierig zu sagen, wie ich meinen Lebensweg. Also ich habe halt, also ich glaube, mein Connect-Punkt mit der Welt war immer die Musik, schon sehr früh. Ich habe mit 16 eine Kochlehre angefangen und dann aber last minute meine Eltern darum gebeten, mir doch ein Jahr eine Chance zu geben, Musik zu machen. Und ich wohne zu Hause und mache einfach alles von dort aus und probiere das mal. Und haben die mir tatsächlich zugesagt und gesagt, okay, schau mal, okay, wenn du denkst, das mit dem Kochen wird nichts, dann mach mal Musik für ein Jahr und dann schauen wir danach weiter, was du machen willst, eine Schule oder was auch immer. Und irgendwie hat es einfach in dem Jahr funktioniert und ich habe auf Schweizerdeutsch irgendwie angefangen, Musik rauszugeben und dann ist es seitdem einfach der Mittelpunkt meines Lebens, Musik. Und irgendwann habe ich dann das Gefühl gehabt, okay, ich muss mir ein bisschen Platz geben, auch mich ein bisschen zu entdecken, weil irgendwie haben wir mega früh, wenn man mega früh irgendwie mit was Erfolg hat, was die Leute in einem sehen, dann wird man auch ein bisschen so zu einem Spiegelbild von dem, was einem Leute die ganze Zeit sagen, habe ich das Gefühl. Und das ist bei mir auch so ein bisschen passiert und irgendwann war ich so, okay, vielleicht sollte ich mir mal ein bisschen Zeit nehmen und mich ein bisschen zurückziehen und dann bin ich auch nach Berlin gezogen und habe auf Englisch angefangen, Musik zu machen. Ich hatte mein Coming Out letzten Herbst als non-binär und das ist auch eine Reise, die mich schon lange begleitet, die letzten paar Jahre und mein ganzes Leben irgendwie auch schon. Und ich glaube, es gibt mega viel zu erzählen, aber ich glaube, am liebsten rede ich über Musik, genau.
Dann lass uns über Musik reden. Sag mal die wichtigsten musikalischen Stationen. Also eine habe ich schon touchiert mit deinem großen ersten Hit. Die wichtigsten musikalischen Stationen in deinem Leben.
Also mit 3 habe ich angefangen, Geige zu spielen. Nicht sonderlich gut und auch nie sonderlich gut, aber immer mit sehr viel Freude.
Alles genau wie bei mir. Wir haben so viel gemeinsam.
Amazing, amazing.
Du hast mit 3 Geige gespielt?
Nein, mit 6. Aber genauso schlecht und genau.
Also, er hat doppelt so lange gebraucht, Nemo. Er hat doppelt so lange gebraucht. Das wollte mir jemand festhalten.
Geige ist aber auch so ein Instrument. Es ist auch mega undankbar, wenn man es nicht so gut spielt. Oder es klingt einfach mega. Ich weiß, eine Erinnerung, die hat mich sehr fest geprägt, wenn es ums Geigenspielen geht, ist, dass ich irgendwie, als ich 9 oder 10 gewesen sein, konnten wir alle so ein Instrument in die Schule mitbringen und das unserer Musiklehrerin so vorspielen. Und dann hat sie so gesagt, okay, Nemo spielt jetzt Geige und Nemo zeigt uns jetzt den Unterschied zwischen dem schönen Geigenspielen und wie einfach das es ist, eigentlich die Geige auch nicht so schön zu spielen, wenn man ganz wenig daneben ist. Und dann habe ich so angefangen, ich habe so mein Bestes gegeben und ich war so, okay, jetzt gebe ich so die schönste Geigenperformance ever, habe ich so gespielt und ich war so voller Elan und dann sagt sie so, gut, und jetzt die schöne Version.
Oh, das ist ja hart.
Mega hart, ja. Das war mega. Oh. Ja, das ist wirklich, that's my violin experience in one sentence. Und danach habe ich schnell gemerkt, okay, ich glaube, ich bin eher so, mich interessiert so Klavier und Schlagzeug. Das habe ich dann mega gerne gemacht und auch, das klang auch besser. Und dann habe ich mit 9 habe ich angefangen, in der Jugendoper mitzuspielen in Biel, in meiner Heimatstadt. Das war so ein cooles Projekt. Das war so einmal die Woche Proben, immer mittwochs. Und dann Ende des Jahres gab es eine Aufführung, irgendwie 3-mal. Und die erste Oper, die wir inszeniert haben, war dann die Zauberflöte, wo ich Papageno spielen durfte, was mega cool war. Da habe ich lange dort mitgemacht, irgendwie bis 13, dann bei einem Musical mitgemacht, bei einem Udo Jürgens Compilation Musical. Kennt ihr das? Ich war noch niemals in New York. Mhm. Ja. Dort in der Schweiz habe ich Florian gespielt, genau. Und das Lustigste war, zu dieser Zeit ist meine Schwester mit meinem Vater für ein Jahr nach New York gegangen. Die sind quasi für ein Jahr dorthin gegangen und ich wollte eigentlich auch mit, aber weil ich den Vertrag unterschrieben habe, weil ich war noch niemals in New York beim Musical, durfte ich nicht gehen. Und es war so.
Durftest du nicht nach New York?
Ja, dann will ich nicht nach New York mit. Und es war so blöd, weil das Musical hieß ja, ich war noch niemals in New York.
Der Name ist Programm, ja.
Mega. Ja, und dann habe ich eigentlich viel gerappt und mit 16 eigentlich voll, war ich eigentlich in der Schweiz bekannt mit Rap. Also die Leute haben immer gesagt, Rapper. So, und
ja, das steht ja auch jetzt noch in deinem Wikipedia-Artikel. Ich war am Anfang total verwirrt und dachte, bist das jetzt wirklich du oder was ist da?
Ja. Das habe ich, also wenn man mal irgendwann so einen Titel hat, es ist so schwer, den wieder loszuwerden. Also, weil die Medien, die gehen ja immer als erstes wahrscheinlich auf Wikipedia oder wo auch immer und dann holst es dir dort wieder und also voll. Aber also ich meine, ich mache ja auch Rap und ich glaube, Rap fließt auch in meine Musik ein, aber ich würde mich nicht im Rap-Genre verordnen. Also ich fühle mich so, als hätte ich den Platz dort auch gar nicht wirklich verdient, weil die Leute, die wirklich Rap machen und im Hip-Hop, es ist viel mehr so ein Leben wirklich für das und viel mehr in der Szene und ich glaube, es fließt einfach in meine Musik ein und ich will da auch niemandem irgendwie den Platz irgendwie wegnehmen mit dem. Aber ich mag Rap, ich bin mega Rap-Fan und finde das auch sehr inspirierend. Genau, das sind so ein bisschen die Stationen und dann irgendwann Englisch-Musik und das die letzten paar Jahre gemacht und jetzt beim ESC mit The Code.
Ja, du hast jetzt schon die gute Überleitung gemacht, weil da kommen wir jetzt hin. Wir haben auch für die ersten 3 von, weiß ich nicht, ungefähr 20 Fragen, auch die Hälfte der Zeit gebraucht. Insofern mal gucken, wie wir damit heute hinkommen.
Aber Benni, wir müssen auf jeden Fall über ABBA reden.
Leute, schau mal.
Du hast sie wieder an. Ich habe das nämlich gesehen auf dem
Webcast. Ich hatte sie immer an. Und was? Kennt ihr Safe Taylor, oder? Vom letzten Jahr Österreich.
Ja.
Warte, ich muss es schnell holen. Sorry, das ist auch wieder Zeit, die wir wieder
ausschalten. Wir haben doch keine Zeit.
Benni, wir müssen ein bisschen länger machen. Ich habe Zeit.
Also, hat mir Heya geschenkt gestern. Hat sie in ihrem Schrank gefunden.
Ach, wie cool.
Yay.
Ja, jetzt hast du Peter glücklich gemacht, ja.
Und das Motiv ist aus der frühen Aberzeit, also aus den aus allerersten Jahren. Das ist, ach, da war alles noch so authentisch. Ach,
Peter, jetzt stell schon deine Frage. Wann, wenn nicht jetzt?
Also Nemo, die Kette hatten wir auch entdeckt. Wir haben sogar den Livestream, oder ich habe was über ABBA geschrieben auf dem Blog und den Livestream dann damit verknüpft, weil wir heute über ABBA reden. Sag mal, was du mit ABBA verbindest. Ich muss bei dir gar nicht die Standardfrage stellen, was sind deine liebsten ABBA-Songs? Sag einfach ein bisschen was zu ABBA. Was dir zuerst in den Sinn kommt zu ABBA.
Okay. Also ABBA ist für mich einfach Kindheit pur. Also einfach zu Hause im Wohnzimmer. Ist bei uns immer, es gab eigentlich zwei Platten, die immer gelaufen sind. Das war einmal so eine 80s Compilation, wo das erste Lied irgendwie so war, dieses Dum, 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 Eye of the Tiger, genau. Das war so eine sehr populäre Platte. Und dann Eye of halt.
Tiger von Survivor aus dem Rocky-Film.
Genau. Und halt ABBA Gold. Also ABBA Gold war eigentlich so meine musikalische Bibel, habe ich das Gefühl, als Kind. Es war wirklich einfach, weil ich das immer gehört habe. Und dann natürlich mit dem Film. Also ist auch dann nochmal mega aktuell geworden. Und ich glaube, ich hatte einfach eine Faszination für die Songs und wie die Songs gemacht wurden und wie das Detail für die Melodie und die Liebe für Pop und für catchy Melodien und oh mein Gott, wenn ich irgendwie Mamma Mia höre, dann denke ich mir einfach so, das ist so, that's the goal of Pop, um das geht's, es ist so diese, jedes Element spielt eine Rolle, es ist nichts da, was es nicht braucht und alles trägt zum Gefühl und zu der Catchiness und zum Song bei und ich finde einfach, das ist für mich eine mega Orientierung immer gewesen am Pop und ich habe immer noch so Freude, wenn ich ABBA höre und jetzt beim Eurovision irgendwie in diesem Kontext mitmachen zu dürfen bei einem 50-jährigen Jubiläum ist so das geilste Timing, das man sich überhaupt vorstellen könnte und ich bin einfach, es ist mega, manchmal gehen Sachen einfach so toll auf.
Wie kamst du der Kette?
Okay, also die Kette ist folgende Story. Im letzten Juni, wie Anfangs Juni oder so, war ich in Schweden zu Besuch, weil ich dort ein Konzert gespielt habe als Support Act von Ida, einer guten Freundin von mir, die aus Norwegen ist, aber jetzt in Stockholm wohnt. Und dann waren wir so, okay, wollen wir ins ABBA-Museum gehen? Und dann so, okay, yeah, for sure. Und dann sind wir ins ABBA-Museum gegangen und es war einfach eine mega schöne Experience, auch irgendwie für uns zwei. Ich glaube, Ida war mal irgendwie vor ein paar Jahren schon mal, ist dann auch nochmal mitgekommen. Und dann am Ende des Museums gibt es halt diesen Gift-Store oder so und dann habe ich also verschiedene T-Shirts angeschaut und so. Aber irgendwann bin ich bei dieser Kette gelandet und die habe ich mir gegönnt und die ist bei mir jetzt seit dann immer dabei ich habe so, wenn ich mal eine Kette anhabe, dann ziehe ich sie nicht aus, weil ich habe immer so lange Fingernägel und das ist mega mühsam. Deshalb bleibt die jetzt einfach dort.
Nemo, ich versuche jetzt mal den Schwenk hin zum ESC, auch wenn natürlich jetzt eigentlich nach ABBA nicht mehr viel kommen kann.
Ich habe richtig Gänsehaut. Vor allen Dingen Mama Mia als
Single. Aber ich will auch wissen, was Peter mit ABBA am Hut hat.
Naja, Peter ist halt aus der ABBA-Generation sozusagen. Es war seine Jugend. Peter war sogar auf dem ABBA-Konzert.
No way.
Ja. Zwei sogar.
Wow.
Als ich noch sehr jung war, war das erste Mal, dass ich den ESC sehen durfte, der ESC von 1974. Wie wir wissen, ist das 50 Jahre her. Und da habe ich den halt den Erfolg von ABBA mit Waterloo am Fernsehen bei meiner Tante Ulla war das übrigens.
Wie alt warst du da?
12.
Wow, krass. Ja. Wow, shit. Das ist ja so legendär, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Du kannst jetzt ja vor allen Dingen ausrechnen, wie alt ich bin. Und in dieser Zeit, also in all diesen Jahren, war ABBA immer ganz tief in meinem Herzen. Ne? Hm. Ich habe ja sowohl hier im Büro als auch zu Hause quasi so eine Art ABBA-Altar. Also da ist auch so eine Kette dabei, aber ganz viel anderes auch. Hm. Aus diesen 50 Jahren, wo ich halt ABBA Devotionalien zusammengetragen habe.
Wow, that's really touching. Das berührt mich voll. Das ist voll schön. Ich habe ja so, ich weiß nicht, ich gehe jetzt, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich weiß, ich sage das jetzt einfach. Ich hoffe, Andreas, wir sind eingeladen auf der schwedischen Botschaft, auf die schwedische Botschaft zu gehen in der Schweiz. Und ich glaube, es wird auch so ein bisschen ABBA-themed, der Abend. Und ich weiß nicht, ob sogar noch irgendwie eine ABBA-Coverband oder irgendwie so kommt. Aber ich freue mich mega fest, dort irgendwie auch das ABBA-Fieber noch ein bisschen zu spüren. Weil bis jetzt, ich muss sagen, es war noch nicht so mega präsent, glaube ich, beim Eurovision. Also ich habe noch sehr wenige Fragen dazu gehört oder irgendwie ist es noch nicht so auf dem Schirm von den Leuten, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, es wird noch ein bisschen mehr celebrated, weil ich glaube, es passiert sowieso noch.
Also es wird eine Menge passieren, nicht nur in Schweden, sondern auch in vielen anderen europäischen Ländern, im deutschen Fernsehen auch. Das berichten wir noch diese Woche. Ja. Aber der richtig große Tag ist halt der kommende Samstag. Weil dann ist es auf den Tag genau 50 Jahre her, das Waterloo. Ah,
war das dann released? Das war gar nicht so in dieser Timeline, wo jetzt ESC ist. Nein,
der ESC war früher, der war am 6. April 1974. Und den haben wir. Und es gibt auch im schwedischen Fernsehen, aber auch in Stockholm, Benny guckt schon. Ja, aber.
Nein, ich höre euch total gefallen.
Ja, alles gut. Und dass du Touching gesagt hast, das toucht mich auch, ne? Weil ab und zu sind die ABBA-Anekdoten von mir gar nicht so populär hier, aber heute schon.
Ich bin froh, kann ich diesen Part übernehmen in diesem Livestream.
Also am Samstag gibt es eine große Show und die scheint mir auch richtig Avantgarde zu werden. Aus dem Circus in Newgarden, also das ist unweit vom ABBA-Museum, wo ihr gewesen seid.
Ja.
Das ist eigentlich nur schräg über die Straße. Und da bin ich echt gespannt, weil die Producerin und die für die Show die Künstler gecastet hat, die ist eigentlich echt, also die ist echt Kult. Und dann wird es dann richtig losgehen. Mm. Ja. Und ansonsten empfehle ich dir auch immer die Lektüre von ESC Kompakt. Da kommt jede Woche was Neues über ABBA. Aber jetzt müssen wir Benny ans Ruder lassen, damit er auch mal ein paar andere Fragen, die ja auch hier schon in den Kommentaren kommen, stellen kann.
Ja, unbedingt. Und ich versuche mal so investigativ vielleicht ein Bündel an Fragen zusammenzufassen, die jetzt als nächstes gekommen wären. Thema ESC-Bewerbung. Mich würde interessieren, was war denn zuerst? Wusstest du zuerst, du willst zum ESC? Wusstest du zuerst, du gehst in ein Songwriting-Camp? Wie war dann da der Prozess so? Wie ist The Code entstanden? Welche Rolle hat auch Thea dabei gespielt, von der du ja gerade auch schon gesprochen hast? Genau. Und gab es auch noch einen anderen Song oder war gleich klar The Code und kein anderer?
Also es war so, dass ich versuche es jetzt so mega schnell zu beantworten. Also ich ging zum Songwriting Camp Suiza. Ich dachte, ich gehe nur dorthin, um Songs zu schreiben für andere KünstlerInnen. Mhm. Und dann am ersten Tag hatte ich Session mit Thea. Und dann war wie so klar, Thea war ja letzten Monat. Dann für wen wir schreiben für mich. Okay, ich habe jetzt noch nie überlegt, an den ESC zu gehen, aber why not? Und dann hatte ich so viel Spaß an diesem ersten Tag und war so inspiriert, dass ich am zweiten Tag gerade schon so wieder war, so okay, lass mir mich schreiben. Und das war der Tag, an dem The Code entstanden ist. Und dann habe ich den The Code und den Song, den ich mit Thea geschrieben habe, die zwei eigentlich dann eingeschickt. Und aber es war eigentlich schon klar, dass The Code der Song war, mit dem ich an den Eurovision gehen würden wollen.
Okay. Ja, wir wissen, was du meinst. Und wie ist da so der Prozess? Weil The Code zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass sehr viele unterschiedliche Stile da drin zusammengeführt werden. Dann hat er noch dazu einen für dich sehr persönlichen Text. Also wie funktioniert dann sowas? Bist du mit einer Textidee dahingegangen, mit einer Idee für eine Melodie? Was war zuerst da? Wie ist es abgelaufen?
Ich bin eigentlich mit der Textidee von I broke the code, also the code, quasi die Metapher von quasi binären Computercode zu quasi dem binären Mann und Frau, also als Metapher zu brauchen. Und mit der Idee bin ich eigentlich gekommen und an dem Tag, und ich weiß noch, irgendwie am Anfang war ich noch so, ah, lass was Ruhiges machen heute, weil am Tag vorher war der Song mit Thea war so ziemlich upbeat und so energetic, da war ich so, machen wir was Ruhiges. Und so hat irgendwie alles angefangen mit dieser Idee, was Ruhiges. Und dann irgendwie ist es komplett ausgeartet. Und man muss auch dazu sagen, beim Song, es war mega spannend und mega speziell und magisch, weil wir haben nie irgendwie einen Plan gemacht, so wir wollen das und das drin haben. Wir wollen irgendwie, das ist Opera, Drum and Bass und Rap kombiniert, sondern es war einfach, es hat sich so ergeben. Es war wie so, okay, das erste war irgendwie so das Dum, da, dum, dum, da, 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 dum, dum. Und dann unten dran so das Drum and Bass Ding. Es hat alles angefangen und dann irgendwann waren wir so, okay, lass mal einen Teil machen, wo wir einfach so, oder so, und dann war, okay, und jetzt lass mal rappen, und dann waren alle so, okay, yeah. Es war einfach so ein Flow von Kreativität und es ist mehr so passiert, als dass es so geplant wurde, genau. Mhm.
Krass, ja, weil also der Song ist ja wirklich, man hat das Gefühl, sowas in die Richtung noch nie gehört gehabt zu haben oder zumindest nicht so oft, ne? Er ist auf jeden Fall sehr eigenständig. Was mich interessieren würde, du hast ja gerade auch schon nochmal gesagt, dass du so deine persönliche Geschichte auch darin verarbeitet hast, und was wir uns tatsächlich auch im Vorfeld zu diesem Interview gefragt haben, um jetzt mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, ist es für dich eigentlich was, worüber du dann gerne sprichst, oder denkst du, jetzt fragen mich alle, was hat es eigentlich mit dem Nichtbinären auf sich? Eigentlich, es bin doch einfach ich, und andere werden auch nicht gefragt, warum sie dies oder das sind. Also nerven dich Fragen danach, oder findest du, dass es manchmal zu weit nach vorne gestellt wird, wenn dann in jedem Artikel drin steht, Nemo identifiziert sich als nichtbinär oder so, weil eigentlich sollte es ja unterm Strich was ganz Normales sein. So, also du sagst, du, ne, also wer du bist, und für die anderen sollten es einfach akzeptieren. Also wie ist da dein Gefühl?
Ich glaube, es ist im Moment voll richtig, wie es ist. Und ich habe auch das Gefühl, es ist gar nicht mal so viel, nur das. Ich habe das Gefühl, es ist sehr vielschichtig. Und ich glaube, es ist ein Teil von mir und einer, über den ich gerne spreche, wenn Fragen kommen oder wenn es Leute interessiert. Ich glaube, mir ist einfach wichtig, nicht nur auf diesen Teil reduziert zu werden. Es ist einfach ein Teil von ganz vielen Bereichen in meinem Leben, über die ich gerne spreche. Und ich glaube, solange es in diesem Rahmen ist, finde ich es sehr schön und wichtig, auch darüber zu reden. Und ich glaube auch, dass es auch noch viel Leute gibt, die einfach noch zu wenig darüber wissen oder gar nicht genau irgendwie einordnen können, was es überhaupt ist. Und ich glaube, deshalb ist es auch wichtig, darüber zu reden. Ich glaube, eben, ich rede mega gerne über viele Sachen, und wie gesagt, am liebsten rede ich über Musik. Genau.
Genau.
Lass mich an der Stelle was ganz Emotionales sagen, jetzt, wo wir über ABBA ein Leben lang verbunden sind, Nemo. ich habe mich ja so ein bisschen vorbereitet und ich habe einmal in einem Livestream das nicht richtig bezeichnet, sage ich, oder so ein bisschen abstrakt. Und ich habe dann, das hat gerade kaum jemand beachtet oder gemerkt, aber ich war dann danach so richtig touched und hab unruhig geschlafen, weil ich dachte, ich wollte ja meine volle Sympathie rüberbringen. Ne? Und jetzt habe ich durch einen Fehler, irgendwie das, was ich eigentlich sagen wollte, nämlich das Selbstbewusstsein und den Weg, den du gehst, von dem ich eine große Bewunderung habe. Und auch, da sehe ich, wie Benny eigentlich, ja, jeder von uns sagen müsste, ist toll, dass er so offen ist und gleichzeitig da Haken hinter, ne? Und dann habe ich aber ein Interview mit dir gelesen, in der Schweizer Illustrierten war das, glaube ich, wo du gesagt hast, dass es für dich auch fast gut ist, dass Leute auch, also du findest gar nicht so schlimm, dass Leute Fehler machen, eher wenn Leute da wirklich die Gedanken, die du formulierst, aufnehmen. Ne? Mhm. Das hat mir dann wieder Mut gemacht, dass ich dir doch nicht zu nahe getreten bin.
Ja, ich glaube, es ist ja komplett normal, dass ich meine, das ist vor allem in der deutschen Sprache ist es noch so für viele so weit weg und es braucht Zeit, um die Sprache auch an sich irgendwie heranzulassen und sich mit dem erstens mal muss man sich überhaupt damit auseinandersetzen und zweitens mal ist es dann auch noch so ein Muster, an das man sich gewöhnt hat, dass man irgendwie dann auch mal zuerst loswerden will, weil wir alle, ich glaube, die meisten reden, bevor sie denken. Und ich glaube, es passiert mir auch, dass ich einfach irgendwas so sage, bevor ich irgendwie groß darüber nachdenke. Und ich glaube, es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und eben auch, wenn ein Fehler passiert oder so, kann man das auch im Gespräch gut sagen, so, oh, das ist mir jetzt rausgerutscht, es tut mir leid, ich meinte natürlich das. Und dann einfach gerade wieder weiter. Und ich glaube, je mehr man das macht, desto normaler wird es und desto mehr gewöhnt man sich daran. Und ich glaube, es gibt noch viele, mega viele Lösungsansätze, die sich noch nicht etabliert haben. Und ich finde, das ist auch eine mega Chance, kreativ mit der Sprache umzugehen und neue Wege zu gehen, um einen Platz zu schaffen in der Sprache für Menschen wie mich in dem Fall. Und ich glaube, wir sind alles so kreative Wesen, wir Menschen, ich glaube, wir schaffen es voll, mit dem auch einen Umgang zu finden und irgendwie einen Weg zu finden, wie sich die Menschen gesehen und respektiert fühlen. Das fände ich mega schön.
Ja, und mega schön ist ja auch, dass du durch deine Rolle als Botschafter sozusagen ja auch anderen Menschen Mut machst, ne? Hm. Und Kraft gibst. Also das geht ja, das ist ja auch bei uns auf dem Blog schon zu lesen gewesen. Also da hast du tatsächlich Role Model, so eine Art Botschafterfunktion. So, wenn jetzt kehren wir aber wieder ein.
Irgendjemand raschelt über sein Mikro. Ich weiß nicht, wer es ist.
Das war ich mit den Fragen hier. Ah. wir haben nicht mal ein Drittel der Fragen gestellt.
Ja. Wir sind dann über der Zeit. Aber wir müssen es nachholen, wir müssen es nochmal machen. Das war ein schönes Gespräch.
Genau, es war total schön. Deswegen, wir biegen schon sozusagen auf die Schlussrunde jetzt auch ein. Zwei schnelle müssen wir noch loswerden, die auch unter anderem von Lesern kamen. Nämlich die erste Frage ist, du wohnst ja nun in Berlin. Hättest du dir eigentlich auch vorstellen können, mal für Deutschland zum ESC zu fahren? Oder war für dich klar, das muss die Schweiz sein?
Also ich hatte immer natürlich in erster Prio die Schweiz. Aber es war mal ein Gespräch da, falls das in der Schweiz nicht geklappt hätte, ob Deutschland eine Option war. Es war dann aber schlussendlich es kam gar nicht in Frage, weil es von der Schweiz schon klar war, dass es dann klappen würde. Und ich muss sagen, ich habe mir auch so überlegt, ich frage mich so, hätte das gepasst oder nicht? Weißt du, weil ich glaube, es ist schon was anderes irgendwie für ein, ich meine, ich bin in Berlin, ja, das wäre ein guter Grund gewesen, so glaube ich, aber irgendwie was anderes, oder? Weil in der Schweiz kennen mich die Leute mega und ich glaube, in Deutschland hätte ich irgendwie nicht so das Standing gehabt, dass die Leute dann so gewesen, okay, was ist das jetzt für eine Person, die jetzt für uns geht da oder so? Ich weiß, hat sich einfach, die Schweiz hat sich irgendwie richtiger angefühlt in dem Sinn natürlich. Aber ich weiß nicht, vielleicht, wenn es nicht geklappt hätte in der Schweiz, wäre ich jetzt für Deutschland im Rennen, I don't know.
Wie wär's denn, du gewinnst jetzt den ESC und dann verteidigst du nächstes Jahr den Titel für Deutschland? Das wäre doch auch vielleicht ein guter Kompromiss.
Genau, dann jedes Jahr mache ich für ein anderes Land mit.
Ja, genau. Meines Lebens. So, Peter, ich mache jetzt einfach weiter, ne, weil wir müssen ja wirklich zum Schluss kommen. Allerletzte Frage, Nemo. Kannst du uns denn schon was darüber erzählen? Du hast gerade vorhin schon gesagt, du fliegst jetzt wieder nach Stockholm nächste Woche, glaube ich. Wieso der Fortschritt bei der Erarbeitung deiner Performance ist und natürlich vielleicht auch das ein oder andere Detail, auf das wir uns jetzt schon freuen können.
Oh wow, okay. Also ich kann nichts wirklich was zum Staging sagen, weil ich wirklich will, dass das eine Überraschung bleibt bis zu den Rehearsals in Malmö. Aber was ich sagen kann, ist, dass es eine mega aufregende Sache ist für mich. Also es ist nicht was ich mich so denke, so okay, jetzt einfach auf die Bühne stehen und ein bisschen performen, sondern es ist mit gewissen Challenges verbunden auf eine sehr coole Art. Und ich glaube, es macht es sehr spannend für mich, den ganzen Prozess, weil ich sehr aus mir rauskommen darf und Sachen probieren darf, die ich vorher noch nicht gemacht habe. Und auf das freue ich mich sehr.
Auch wenn wir eigentlich nicht schlauer sind, aber es klingt auf jeden Fall schon mal viel sehr spannend und wir freuen uns auf jeden Fall drauf. So, dann setze ich hier jetzt auch den Schlusspunkt. Aber das sonst immer unsere letzte Frage ist, haben wir ja schon zur Genüge abgehandelt, aber ich glaube, das war es auch auf jeden Fall wert. Vielen Dank, dass du bei uns bei ESC Compact Live warst, dass du dir die Zeit genommen hast und ich freue mich drauf, dass wir dann vielleicht in Malmö nochmal sprechen und all die Fragen nachholen, die wir heute nicht mehr geschafft haben, beziehungsweise dann natürlich auch erfahren wollen, wie so die Probenphase bei dir ist. Wäre cool, wenn wir das hinkriegen. Und ansonsten.
Lass mich noch ein Wort an Nemo richten. Nemo, wir machen ja regelmäßig Interviews. Aber ich darf dir sagen, das war ein absolutes Highlight.
Peter ist starstruck.
Der gesamten Zeit, wo ich für ESC Compact hier auf YouTube live war. Und ich sag's mit einem Abba-Song: Thank you for the music.
Slipping to my fingers. Oh. Ja. Nein, wir holen das mal nach, dann haben wir noch mal Zeit irgendwann. Seid ihr auch in Malmö oder nicht?
Ja.
Okay, gut. Dann machen wir es dann dort. Das wär cool.
Genau, nice. Dann sehen wir uns auch in person sozusagen. Genau, bis dahin alles Gute, viel Erfolg für die Vorbereitung und genau, dann bis in Malmö. Vielen Dank an Peter auch, vielen Dank an alle, die mitkommentiert haben und vielen Dank an Katjes, die unseren Stream unterstützten. Schönen Abend euch allen, macht's gut.
Danke.
Ciao.
Bis bald. Ciao.